Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Während du in Köln warst, Markus, und gespielt und Diskussionen verfolgt hast, habe ich zu Hause gesessen und Theorie gewälzt.
Fleißig, ja. Gelernt. Worüber denn?
Und zwar die Theorie der digitalen Gesellschaft. Hast du dich nicht schon immer mal gefragt, warum die Digitalisierung so rasend schnell die Gesellschaft übernommen hat, zumindest in bestimmten Bereichen, und ob es nicht vielleicht auch hätte total anders kommen können?
Das auf jeden Fall. Mit dem rasend schnell bin ich immer so ein bisschen, also nicht ganz so dabei, weil ich denke, das hat sich eigentlich schon sehr lange abgezeichnet. Science Fiction hat schon lange vorausgesehen, was jetzt da gerade passiert, und dass es vielleicht uns nur so rasend vorkommt, weil es entweder nicht transparent gemacht wird oder wie die Augen auch zumachen und sagen, ah, das passiert einfach so.
Ich finde schon, dass es schnell geht.
Okay.
Aber gut. Dem Soziologen Armin Nasseh, dem ist jedenfalls aufgefallen, was wir ja hier auch schon oft in der Sendung beobachtet und besprochen haben, dass die Digitalisierung, vielleicht auch aufgrund dessen, weil es so schnell ging, aus meiner Sicht zumindest, von vielen als Bedrohung wahrgenommen wird, als Gefahr auch. Mhm. Und er spricht von so einer Kolonialmacht, die von außen über uns gekommen ist, dass das so wahrgenommen wird. Und dass vor allem darüber geklagt wird, welche Störungen daraus entstehen und dass man so genervt ist von der Digitalisierung und so weiter. Und er will an die Wurzeln der Digitalisierung rangehen und zeigen, dass die quasi aus der Gesellschaft herauskommt, also nichts Fremdes ist, weil sie eben ein Problem der modernen Gesellschaft löst und damit sozusagen herzlich willkommen war. Und das hat mich interessiert, weil so eine Theorie der digitalen Gesellschaft gab es bislang noch nicht, soweit ich weiß.
Okay.
Und da habe ich mich mal rein vergraben. Und die hat, ich muss es so sagen, der Soziologe Armin Nasseh aufgestellt. Nächste Woche erscheint sein Buch dazu. Und er verspricht nichts weniger als einen Perspektivwechsel auf die Digitalisierung. Mhm. Und zwar, indem er zeigt, warum die sich so rasend schnell durchsetzen konnte und dass es nicht von ungefähr kam.
Aha,
ja.
Habe ich ja gerade gesagt. Kommt nicht von ungefähr, gibt es ja schon sehr lange. Also wenn man so will, könnte man ja sagen, schon im 17. Jahrhundert mit der Rechenmaschine von Leibniz war abzusehen, dass, okay, das war ich ein bisschen weit zurückgegangen, aber tatsächlich bin ich der Ansicht, das ist schon eigentlich absehbar gewesen. Ada Lovelace hat schon Programme geschrieben, da war noch 19. Jahrhundert. Und das Wort KI gibt es schon seit den 50ern, also so überraschend kann es doch eigentlich nicht kommen, oder?
Das stimmt, da hast du einerseits recht, aber du siehst es natürlich mit dem Blick von heute.
Das stimmt.
Da wir wissen, dass die Digitalisierung sich schon durchgesetzt hat und es erklärt noch nicht, warum es dann doch so schnell gegangen ist. Es hätte ja doch ganz anders kommen können. Und Armin Nasseh hat folgende Erklärung dazu.
Was ich versuche, das ist schon so eine Idee zu entwickeln, warum eigentlich diese Technik in dieser Gesellschaft so erfolgreich ist. Weil ich habe eine techniksoziologische Intuition, nämlich, dass Techniken sich nur dann durchsetzen können, wenn sie ganz offensichtlich einen Nerv der Gesellschaft treffen. Ich nenne das, wenn sie ein Problem lösen. Und diesem Problem bin ich auf der Spur.
Ich mag schon mal die Wortkombination, ich habe eine techniksoziologische Intuition.
Ja, das hat mir auch gefallen. Ich habe ja mit Armin Nasseh vor dieser Sendung gesprochen und ein paar Töne raus extrahiert aus dem Gespräch. Das fand ich auch gut. Zusammengefasst bis hierhin, Technik ist also immer ein Problemlöser. Am Ende produziert sie natürlich auch Probleme, aber erstmal löst sie welche. Wie die Dampfmaschine und der Buchdruck Probleme gelöst hat und das eben auch die digitale Technologie gemacht hat. Und jetzt kommt's, Markus.
Okay.
Eigentlich ist nämlich die Gesellschaft schon viel länger digital, als wir glauben.
Ich behaupte ja, und das ist eine in der Tat steile These, dass die moderne Gesellschaft eigentlich schon im 19. Jahrhundert, bevor es Digitaltechnik gab, eine digitale Gesellschaft war, nämlich die Komplexität der Gesellschaft ist gestiegen durch die Entstehung der Nationalstaaten, durch Urbanisierung, durch die Verbetrieblichung des Kapitalismus, wie wir das gerne nennen, durch Entstehung von Verwaltungen, durch Sozialplanung und ähnliche Geschichten. Und diese Komplexität hat sich unter anderem darin gezeigt, dass man eigentlich auf die früheren einfachen analogen Wahrnehmungsformen sich nicht mehr so richtig verlassen konnte.
Verstehe ich Ihnen da richtig, dass er sozusagen, dass also Kapitalismus und Industrialisierung haben im Prinzip Voraussetzungen geschaffen, die es zwingend notwendig machen, dass wir uns in die digitale Gesellschaft begeben, weil anders hätten wir es nicht mehr geschafft?
Naja, könnte man so interpretieren, okay. Also weil daraus ja auch die moderne Gesellschaft mit ihrer Ausdifferenzierung entstanden ist, mit ihren Strukturen, mit ihren Mustern, die auf den ersten Blick ja gar nicht mehr so sichtbar sind, wie es vielleicht davor war. Man sieht jemanden gar nicht mehr an, aus welcher Klasse er kommt, aus welcher Schicht und so weiter. Und schon im 19. Jahrhundert wurden ja Sozialstatistiken erstellt, also Strukturen erstellt, Verhaltensweisen erfasst und reguliert. Und weil es eben diese Muster, die eben auch rechnerisch, statistisch erfasst worden sind, schon so lange gibt, passte eben diese digitale Technik, so seine These, perfekt dazu, um eben weiter herauszuarbeiten, was es noch zu entdecken gibt in dieser Gesellschaft. Und er nennt das die dritte Entdeckung der Gesellschaft. Und dass man eben nun die Funktionsweise der Gesellschaft viel präziser sehen kann als vorher. Das ist also der Kern der Theorie, digitale Technik als Problemlöserin, Strukturerfasserin und darum so erfolgreich.
Also ich habe jetzt zwei Bilder im Kopf. Das eine ist, weil du gerade von der Auflösung oder der Nicht-Ansehbarkeit der Klassen gesprochen hast, so, aha, die Anzahl der Follower auf Instagram ist also jetzt das neue Bild, welche Kleidung trage ich, an der man sehen kann, welcher Klasse ich angehören. Und das andere ist, wenn das wirklich so wäre oder wenn das das Einzige wäre, ich vermute, es kommt noch sozusagen ein Aber, dann wäre ja eigentlich dieser Traum hätte dann kommen müssen von der digitalen Gesellschaft. Also dieses Ideal, das es mal gab. Ne? Also Wissen für alle, Produktionsmittel für alle und Roboter machen unsere Arbeit und wir leben im Paradies.
Das ist ja vielleicht der große Irrtum, weil diese Daten und diese Digitalisierung zeigt eben Muster, die natürlich auch bestimmte Ungleichheiten enthalten und so weiter. Sie zeigt sie eigentlich erstmal nur auf. Und dann kann man gucken, was man damit macht. Und es hat tatsächlich auch ein bisschen was Deprimierendes, weil es gefühlt zumindest so den Menschen auf Daten reduziert. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum sich der Mensch emotional wehrt gegen die Digitalisierung, ist jetzt meine Theorie. Nassé nennt das Demütigung, die durch die Daten entsteht.
Die Demütigung nämlich, dass man mit rechnerischen Mitteln, mit wenig Informationen sehr viel Verhalten vorberechnen kann. Und das ist ja tatsächlich etwas, was uns sagt, eigentlich bist du mit deinen Intentionen gar nicht der, der das Verhalten hervorbringt, sondern es sind gesellschaftliche Strukturen, gesellschaftliche Muster, die dich dazu bringen, die Dinge zu tun, wie du sie tust. Und das haben wir früher durchaus über Typisierungen, über Stereotype und so im Alltag schon gewusst. Die Digitalisierung macht nochmal Dinge sichtbar, auf die wir selber gar nicht gekommen wären.
Also der Kapitalismus und die Industrialisierung haben eine Welt geschaffen, die es notwendig macht, sie anders begreifbar zu machen. Und weil die Digitalisierung das jetzt macht, fühlen wir uns gedemütigt davon, dass wir durchschaut werden?
Das sind ganz viele verschiedene Effekte. Ja. Also der eine Effekt ist, dass wir eben Muster erkennen, die wir vorher nicht erkannt haben. Mhm. Also will sagen, es werden nicht automatisch alle gleich, sondern man sieht eigentlich, wie gleich, ungleich und so weiter wir alle sind. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist ein weiterer Nebeneffekt, dass man schon ja das Gefühl hat, wir sind Teil einer Maschinerie. Also das legen ja diese Daten auch offen. Guck mal, du wirst so gelenkt von diesen digitalen Techniken zum Beispiel. Ja? Also du kriegst ständig irgendwelche Apps auf dein Handy gespült. So, dann sage ich, das will ich gar nicht, das brauche ich gar nicht. Und dann sehe ich mich irgendwie ein paar Wochen später, dass ich es doch anwende. Also man fühlt sich schon so ein bisschen fremdgesteuert und so ein bisschen halt auch als Datum reduziert. Du nicht. Wenn ich dich angucke.
Naja, nee, ich finde es als Argumentation nachvollziehbar, aber hätte jetzt die nächste Frage sozusagen eigentlich an das Buch, ist das seine techniksoziologische Intuition, die ihn das sagen lässt, oder gibt es dann auch, also hat er da auch mit Psychologen gearbeitet, Untersuchungen gemacht oder sowas, wo dieser Demütigung mal nachgegangen wird?
Das ist seine These. Ich sag's mal so, okay. Es ist seine These. Okay. Aber es gibt noch eine andere These, die ich auch sehr interessant fand. Wir erleben ja, habe ich schon gesagt, Digitalisierung als was Destruktives, als man weiß gar nicht, was als nächstes passiert, womit werde ich, von welcher App werde ich als nächstes überredet, irgendwas zu tun, welche digitale Anwendung kommt als nächstes zu Hause auf mich zu. Also man wird ja schon so ein bisschen überflutet und da sagt Nassé, Disruption ja, aber andererseits wird doch auch deutlich, wie stabil die Ordnungen eigentlich sind.
Spannenderweise ist das Material stabiler, als wir denken. Also wenn man etwa daran denkt, dass Marketing durch digitale Daten, also jeder, der etwa Streamingdienste verwendet, bekommt Werbung, die genau auf ihn persönlich zugeschnitten ist. Das kann ja nur funktionieren, weil die Gesellschaft offenbar eine Ordnung hat, die man durch digitale Mittel gewissermaßen sichtbar machen kann.
Also jetzt wird es mir wirklich langsam sozusagen sehr steil, weil je mehr ich jetzt von ihm höre, desto mehr klingt es für mich, dass er das, was durch die Digitalisierung abgebildet wird, als für die Wahrheit hält. Also die Digitalisierung sagt uns etwas und dann sagt er, okay, das ist also die Ordnung der Gesellschaft. Und ich hätte eher den Verdacht, da passieren auch Dinge, also wir im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz oder maschinellem Lernen sprechen wir oft davor, was für Vorurteile entstehen, dadurch, dass Vorurteile in den Daten drin sind, die an die Maschine gefüttert wird. Und das kommt mir da irgendwie so nicht vor. Und dieses Ordnung sichtbar machen scheint mir auch ein bisschen einfach in dem Sinne, dass viele Disruptionen ja nicht dadurch passieren, dass Digitalisierung kommt und sagt, guck mal, hier eine Ordnung, was machen wir jetzt damit, sondern jemand baut etwas, das macht etwas kaputt und dann wird es im Nachhinein geguckt, was da für eine Ordnung eigentlich gerade war.
Ja, also erstmal dazu, er hält es nicht für die absolute Wahrheit. Okay. Also das ist, glaube ich, auch das Prinzip der Soziologie, dass sie sagen, in dem Bezugssystem, in dem man sich bewegt, ist das dann die Wahrheit. Weil ich gucke mit bestimmten Mitteln auf die Welt und mit diese Mittel erzeugen eine bestimmte Ordnung, ein bestimmtes Bild von einer Ordnung und die übernimmt dann sozusagen auch eine Eigendynamik, also hat auch eine eigene Kraft und wirkt in die Gesellschaft zurück. Von absoluter Wahrheit, davon ist hier überhaupt gar nicht die Rede. Okay. Es ist wirklich nur so ein Funktionsprinzip, eine Funktionsweise, wie das funktioniert, die Gesellschaft. Und da hat die digitale Technik nochmal eine Eigendynamik ausgelöst, weil wir natürlich bestimmte Muster wahrnehmen über diese Datenerstellung, die dann eben, wie gesagt, eine Eigendynamik sozusagen lostreten. So, jetzt noch deine zweite Frage.
Wie passen die Disruptionen da rein, dass es ja eigentlich nur ein Ordnungssichtbarmachungskonzept ist?
Naja, die Disruptionen nennt die Soziologie oder eher in dem Buch Störungen. Also Störungen, die bestehende Systeme, wie wir sie kennen, sozusagen ein bisschen durcheinander rütteln, perspektivisch vielleicht auch ganz zerstören können. Wir kennen es in der Arbeit, wir kennen es in der Politik, wir kennen es in den Medien, in der Bildung. Also dass sozusagen die Digitalisierung neue Möglichkeiten reinbringt, die so klassische Strukturen, wie wir sie von früher kennen, eben stört oder unter Umständen auch zerstört. Also wenn wir mal Medien nehmen.
Wenn du zerstört sagst, muss ich sofort an Rezo denken.
Ganz genau.
Die Zerstörung der CDU, das Video, das ja sozusagen vor ein paar Wochen für große Aufregung gesorgt hat.
Genau, und diese Woche hat er ja wieder für Aufregung gesorgt. Es hat vielleicht nicht so riesige Wellen geschlagen, aber schon doch in der Medienszene doch schon, wo er sich bei den Space Frogs durch Zeitungen blättert und dann fragt, ey, wer liest denn das eigentlich noch?
Ey, ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist, dass diese ganze Printwelt ganz fern von mir ist. Alter, jetzt mal nochmal Real Talk hier an die Zeitung da draußen. Das Ding ist, eure Printszene ist halt so wie die YouTube-Szene. Es gibt ganz viele Sachen, das meiste ist Unterhaltung, es gibt auch ein paar Leute, die was Gutes machen. Das ist bei Print so, das ist bei YouTube so, verstehe ich. Wir haben auch so ein paar Leute, die Sachen machen, wo man sagen kann, das ist eigentlich nicht gut, dass es das gibt. Das ist eigentlich, die haben eine Auswirkung, die nicht gut ist. Und was machen wir? Wir zeigen mit dem Finger drauf und distanzieren uns klar davon und sagen, das ist nicht cool. Aber machen das die Zeitung eigentlich? Es gibt ein paar. Ja, aber ich frage mich, warum machen das nicht alle Zeitungen so? Ich will jetzt nicht den Zeitungen Unrecht tun. Vielleicht steht in der Süddeutschen, in der FAZ, in der Zeit, im Spiegel, ranten die regelmäßig gegen die Assi-Print-Medien. Aber wenn ihr es nicht tut, fangt damit mal bitte an, weil sonst ist eure Szene ein bisschen beschissener als unsere. Sorry.
Also das ist eine typische Störung eines bestehenden Mediensystems, die auf digitalem Wege daher kam. Also nicht jeder hat sich dran gestört, aber der DJV zum Beispiel hat sich sehr dran gestört.
Aber auf eine Art und Weise, die ihm dann auch wieder hart auf die Füße gefallen ist, weil was er da in der Pressemitteilung geschrieben hat, das war ja alles andere als sauber recherchiert.
Und ich fand es auch gar nicht so undifferenziert, was Rezo da gesagt hat, aber es kam eben so an wie Zeitungen sind out, liest man nicht, kann man vergessen, ist nicht seriös und so weiter.
Okay, aber jetzt kommt also so ein Rezo und ist sozusagen Symptom für eine große Disruption. Genau. Was bringt uns jetzt das Buch und die Theorie der digitalen Sozialisierung?
Das ist eine sehr wichtige und gute Frage,
Markus.
Ja, man kann sich fragen, kann sie helfen, die vielen offenen Baustellen der Digitalisierung zu beackern? Mhm. Mein Vorschlag, wir machen kurze Musik und dann reden wir darüber.
Na gut.
Deine Frage war ja, Markus, wie die nun helfen kann, mit den großen Disruptionen der Digitalisierung umzugehen.
Genau, und ich erwarte mir jetzt natürlich eine ganz einfache, ganz stringente Antwort, die in einem, sagen wir, kurzen Absatz die Probleme der Digitalisierung klärt, die wir in den letzten Jahren hier aufgeworfen haben. Bitte schön.
Gut, um es kurz zu machen, ich würde sagen, ja, sie kann helfen.
Yes.
Um es ein bisschen länger zu machen, muss ich erst noch mal einen Schritt zurückgehen. Okay. Denn Nassieh beklagte, und das war auch ein Auslöser, das Buch zu schreiben, dass die ganze kritische sozial- und kulturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, so schreibt er explizit, eine Mischung aus kritischer Attitüde und alltagsnaher Beschreibung ist. Und das legt ja so ein bisschen nahe, die Kritiker haben gar nicht so richtig nachgedacht, die Kritik an der Digitalisierung greift zu kurz.
Okay.
Steile These.
Also so verkaufsmäßig ist das Buch auf jeden Fall gut platziert. Ne? Also das ist die erste Theorie und außerdem haben alle Kritiker nicht schlecht.
Genau, und ich habe mal mit einem der Kritiker, dem Literatur- und Medienwissenschaftler Roberto Szymanowski, darüber gesprochen und habe ihn gefragt, was er als quasi auch so ein bisschen Betroffener von dieser Sicht Nassehs hält.
Für die, die er sich vornimmt als Gegenpole, da hat er schon recht, das ist ja vor allen Dingen die Kritik der politischen Ökonomie der digitalen Medien und die zielen dann eben so auf Herrschaftswissen, auf Kontrollwissen und so und übersehen dann oft diese Agenda der Medien, die ihr eigenes mitbringen und fokussieren sich dann eben ganz auf Personen oder eben Unternehmen, während man schon fragen muss, was will denn die Technik selbst? Und warum ist sie damit mit diesem Wollen erfolgreich?
Ja, und das ist, finde ich, schon tatsächlich ein interessanter Punkt. Was ist das Spezifische an der Situation, wenn es um digitale Technik geht? Und da sagt Nassee, wir brauchen neue Steuerungs- und Beobachtungsformen, die eben die Spezifik des Digitalen in den Blick nehmen, die wirklich eine eigene Dynamik hat und sich gar nicht so einfach in den Griff bekommen lässt. Ich bringe mal ein Beispiel, Markus. Nehmen wir das Beispiel Daten. Es fallen ja viele Daten an. Da werden Begehrlichkeiten geweckt, die vorher gar nicht da waren und Fragen beantwortet, die vorher noch gar nicht gestellt worden sind. Und nun ist natürlich das große Thema Datenschutz. Wie kriege ich das unter Kontrolle, dass meine Daten nicht missbraucht werden? Und wir haben jetzt ja die Datenschutzgrundverordnung seit einiger Zeit. Und wie vertrackt aber gerade dieses Problem? Das sieht man an der DSGVO sehr gut, weil die das Problem dieses riesigen Anfallens von Daten nicht wirklich lösen kann. Auch wenn es noch so eine gute Idee ist, dass man eben versucht, dass Menschen eben nur das von sich preisgeben, was sie eigentlich in der Situation preisgeben wollen. Und Nassee sieht da eben Grenzen.
Die Praxis sieht ganz anders aus. Die Datenschutzgrundverordnung ist eine rechtliche Form, die uns dazu bringt, wenn wir eine neue App einrichten oder wenn wir irgendwo gespeichert werden, zuzustimmen, dass wir dort gespeichert sind. Und schon haben wir eine rechtliche Form genau dafür, dass man eigentlich mit unseren Daten mehr machen kann, als wir eigentlich wissen können. Ja, also das heißt, das rechtliche Problem ist gelöst, das technische ist damit noch gar nicht gelöst. Das heißt, ich habe jetzt auch keine Lösung für das Problem, aber ich kann zumindest zeigen, dass die rechtliche Regulierung dieser Geschichte noch keineswegs dazu führt, dass die Handlungen sich dazu prinzipiell verändern.
Das fand ich sehr präzise, das Grundproblem der DSGVO umschrieben. Nicht schlecht.
Und das ist aber eben auch das Spezifische an dieser Technik, dass wir uns von ihr bedroht und angezogen fühlen und gerade mühsam dabei sind, dieses Paradox zu verstehen und eben auch einen Weg daraus zu finden.
Man kann techniksoziologisch erklären, dass die Leute einen Diskurs darüber machen, dass die Digitaltechnik eigentlich gefährlich ist, aber sie wenden sie trotzdem an, weil es als Technik funktioniert. Also ich bin nicht jemand, der sagen würde, diese Warnungen sind alle falsch, sondern ich würde sagen, wir sind vielleicht naiv, wenn wir glauben, dass die Warnungen dazu führen, dass wir die Dinge anders anwenden. Der Diskurs über die Gefahren des Internets wird vor allem im Internet geführt. Der Diskurs darüber, dass wir Kontrollverluste erleben und dass wir womöglich zu viel Kontrolle durch bestimmte Akteure haben, der geht immer in die Richtung zu sagen, dass wir dafür technische Lösungen brauchen, wer worauf eigentlich zugreifen darf.
Also man bleibt immer hängen in der Technik.
Ich will noch mal eine einfache Frage stellen. Hat der denn sozusagen, jetzt will ich nicht sagen einen Schuldigen, aber so einen konkreten Punkt, wo er sagt, okay, daran muss man dann arbeiten, um das aufzuheben?
Also einen Schuldigen macht er nicht aus, muss man mal sagen. Und was er macht, ist, er beschreibt erstmal vor allem diesen Vorgang. Und ich würde ihn jetzt so interpretieren, man braucht neue Steuerungs- und Beobachtungsmechanismen. Ich interpretiere ihn auch so, dass man eben wirklich nach neuen Mitteln suchen muss, wie man diese Dynamik dieser Digitalisierung versteht und wie man wirklich damit umgehen kann. Ich glaube, man muss so out of the box denken. Also weil wir immer noch, glaube ich, in unserem vorherigen analogen Denken verhaftet sind, was ja auch logisch sind, da wir ja auch analoge Wesen sind sozusagen und in einer ganz anderen Art existieren als die Technik.
Also ich finde es schön und gut zu sagen, das Problem ist so komplex, wir brauchen jetzt eine neue, noch nie dagewesene Lösung. Aber andererseits, es gibt ja so also wirklich Akteure, also die großen Firmen oder die Menschen, die dahinter stehen, wo ich dann doch erwarten würde, dass zumindest diese Tatsache, dass sich das an so wenigen Punkten kristallisiert, diese digitale Macht ja auch, dass das auch Beachtung findet.
Genau, da bist du mit Roberto Szymanowski übereins, kann ich dir sagen. Das ist nämlich was, wo er auch sagt, da muss man eigentlich viel genauer hingucken.
Und es ist schon so, dass das Geschäftsmodell, das zum Beispiel Facebook hat, schon bestimmte Kommunikationsbedingungen favorisiert, die dann wieder dazu führen, dass eben spektakuläre Meldungen, Fake News und Hass mehr verbreitet werden als ausgewogene Argumentationsbeiträge. Und da kann man dann die Akteure, die diese Medien betreiben, nicht ganz freisprechen.
Ich habe jetzt den Eindruck, wenn man die gesamte Diskussion sich anguckt, dass jetzt immer mehr in letzter Zeit so auch soziologische Perspektiven, sage ich mal, eingebracht werden. Ist das jetzt sozusagen, sind die jetzt soweit oder ist es eher so, alle anderen Mittel sind erschöpft, jetzt macht ihr mal?
Na, mein Eindruck ist tatsächlich auch, dass wenn man keine Theorie darüber hat und das ist ja in der Digitalisierung der Fall, es gibt verschiedene Erklärungsmuster, aber man hat nicht so eine richtige Theorie, was gerade passiert, dann kann man wenigstens Soziologen fragen, die es sehr gut beschreiben, was gerade passiert. Das ist ja auch schon mal ein Gewinn. Also insofern kann man schon, war mein Eindruck auch so ein bisschen von der Stunde der Soziologen sprechen, die jetzt sehr in den Vordergrund so ein bisschen rücken mit ihren Beschreibungen von der Realität, ja.
Und das wird dann in Zukunft noch mehr passieren?
Naja, ich denke schon und ich denke, es sollte auch mehr passieren, also dass sich die Soziologie mehr einmischen sollte. Findet auch Roberto Szymanowski, mit dem ich auch vor dieser Sendung gesprochen habe. Er findet das zum Beispiel mit Blick auf die Nutzung von Daten.
Georg Simmel, der sagte ja mal, dass das Geheimnis zu den wichtigsten Errungenschaften der Menschheit gehört. Und die Soziologie ist nun, das ist interessant, dass er das gerade sagte, weil es ja seine Disziplin ist, die gerade eben geheimes Verhalten eben aufzudecken versucht, um die Gesellschaft zu verstehen. Aber immerhin, er sagte das und die Frage muss man heute stellen, ob man eben jedes Geheimnis aufdecken soll.
Aminaceh schreibt selbst auch im Buch von einer Wiederauferstehung der Soziologie. Also er sieht schon auch, dass die Soziologie wieder eine größere Rolle spielen könnte. Die Soziologie ist ja auch jetzt sehr bevorzugt wegen der vielen Daten, auch die jetzt kommen, wo sie selber eine Grundlage hat, immer mehr Muster zu erkennen. Aber die Frage ist, inwiefern sie nicht auch ihr Selbstverständnis stärker reflektieren müssen. Und auch die Frage stärker reflektieren müssen, wie viel Daten wir uns wirklich zumuten wollen, zumuten können, was damit passiert. Hören wir zum Schluss nochmal Roberto Szymanowski.
Ich denke, dass die Digitalisierung nicht nur eine Wiederauferstehung der empirischen Sozialforschung bedeuten sollte, sondern auch der kulturwissenschaftlichen Sozialforschung, wie sie etwa Adorno, Bourdieu oder Habermas vertreten haben. Und diese Sozialforschung, die fragt dann eben nicht primär, wie sie die Analysen von Verhaltensmustern optimieren kann, sondern welches Herrschaftswissen für welche Kontrollmechanismen damit möglicherweise produziert werden und inwiefern diese Wissensproduktion begrenzt werden sollte.
Jetzt hatte ich am Anfang gehofft, das ist jetzt die Theorie der digitalen Gesellschaft, aber was ich jetzt gehört habe ist, okay, jetzt geht's los, das war der erste Schritt.
Genau, und dass Soziologie vielleicht auch, sag ich mal mit meinen Worten, politischer werden muss. Mhm. Aber so eine Theorie, die nochmal genauer beschreibt, was da jetzt eigentlich passiert, ist dafür natürlich auch sehr hilfreich.
Das werden wir mal verfolgen, denke ich, Zukunft weiter.